Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wenn Theater Triggerwarnungen herausgeben, gelten diese dann eigentlich auch für die Berichterstattung? Falls ja, dann sollten jetzt bitte alle unter 18-Jährigen abschalten, obwohl man ja gerade die jungen Hörer so dringend sucht. Denn gleich geht es um selbstverletzende Handlungen, Blut, Nadeln, Stroboskoplicht und explizite Darstellung und Beschreibung körperlicher und sexualisierter Gewalt. Um Theater 2022 also. An der Volksbühne Berlin hatte das neue Stück von Florentina Holzinger Premiere. Als Extremperformerin wird Florentina Holzinger bezeichnet und extrem war auch der Abend. Ophelia's Got Talent, gleich mehr dazu. Außerdem besuchen wir die Pinakothek der Moderne in München. Zum 20-jährigen Jubiläum gönnt sie sich eine neue Dauerausstellung. Und wir blicken nach Schweden. Die Schwedendemokraten wollen auch die Kulturpolitik bestimmen. Und wie, das lässt nichts Gutes ahnen. Das sind einige unserer Themen. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Zimperlich sollte man nicht sein, wenn man einen Florentina-Holzinger-Abend besucht. Wer es nicht sonderlich schätzt, wenn Schauspieler sich an die Rampe hocken und sich vor aller Augen erleichtern oder wenn sich Darstellerinnen selbst verletzen, wenn Blut und andere Körperflüssigkeiten spritzen, dann sollte man von einem Kartenkauf absehen. Auch wer künstlerische Weiterentwicklung schätzt, wird vielleicht nicht immer glücklich. Holzingers Schockabende setzen gern auf Bewährtes, auf Maschinen, auf Flüssigkeiten, auf Nacktheit, Sex, Tanz und am besten alles gleichzeitig. Gefeiert wird sie trotzdem für ihr Zitat großes Theater und ihre subversiven Spektakel. Holzinger ist Choreografin und als solche hat René Polisch sie an die Volksbühne Berlin geholt. Dort hatte jetzt ihre erste Produktion Premiere. Ophelia's Got Talent heißt der Abend, in dem das Schlagwort der weiblichen Selbstermächtigung ausgeleuchtet wurde, bis hinein in die weiblichsten Öffnungen. Unsere Kritikerin Wiebke Hüster war leider mäßig begeistert.
Alles beginnt mit einem Einspieler. Ein kleiner gelber Hubschrauber landet vor der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ihm entsteigt eine Frau mit Piratenhut, langen dunkelblonden Haaren und künstlichen schlechten Zähnen, die sie beim Grinsen entblößt. Sie fordert winkend auf, ihr in die Volksbühne zu folgen. Im nächsten Moment betritt sie den Zuschauerraum und eilt an den Reihen des Parketts entlang hinunter auf die Bühne. Ophelia's Got Talent. Ophelia ist begabt, heißt Florentina Holzingers erste Premiere an ihrer neuen Wirkungsstätte. Aber das erste Wort darin hat Peter Pans böser, erwachsener, hier weiblicher Gegenspieler Captain Hook. Sie ist der Host der Talentshow, die Platzanweiserin für diesen Trupp nackter Selbstinszenierungsathletinnen, von denen keiner die Rolle der Ophelia speziell zugewiesen zu sein scheint. Getragen wird, außer Tätowierungen und Schminke, nicht viel mehr als Matrosenhemden ohne Hosen, Schuhe, Gurte, mal eine Harpune, Anglerstiefel oder einen Sauerstoffschlauch. Captain Hook schreit mit verstellter Stimme herum und begrüßt die drei Frauen der Talentshow-Jury. Unter ihnen eine besonders bejubelte, kleinwüchsige Darstellerin, die sich so elegant wie nackt mit einem zierlichen Rollator vorwärts bewegt. Später wird sie sich aufreizend vornüber auf diesen Rollator lehnen und sich einen Anker auf den Po tätowieren lassen. Der gelbe Hubschrauber schwebt irgendwann aus dem Bühnenhimmel herab und sie wird auf den Pilotensitz gehoben, während ihre nackten Kolleginnen masturbierend auf dem Hubschrauber herumreiten. Nur eine nicht. Die vögelt die grüne Windmaschine daneben. Wenn der Hubschrauber dann soweit ist, kippt eine von oben einen Eimer weißlicher Flüssigkeit aus der Hubschraubertür. Steht Triggerwarnung dran, ist Trigger drin. Der Rest ist Schweigen, heißt es bei Shakespeare. Bei Holzinger heißt es, der Rest ist Krach. Für die intellektuell halbstarke Holzinger ist Feminismus, wenn Frauen vor aller Augen nackt krasse Sachen machen, etwa Schwerter schlucken, sich in einem Wasserbassin ohne Sauerstoffversorgung aus Ketten befreien oder im Bühnenhimmel Pole-Dancing-Akrobatik vorturnen. In den Pausen zwischen dem Krassen, wenn die Luftakrobatin gerade ihre geöffneten Schenkel nicht dem Publikum entgegenspreizt, wenn gerade keine Wangen von Angelhaken durchbohrt werden, wenn gerade keine Frauen mit Nixenschwänzen das blutig gefärbte Wasser des Aquariums im Hintergrund der Bühne aufpeitschen, wenn gerade keine Frau von der Vergewaltigung durch ihren Tätowierer erzählt, während sie wie für eine gynäkologische Untersuchung daliegt und ihr die Kolleginnen besorgt in den Schritt schauen. Oder auch, wenn sich gerade niemand den Schlauch einer Magensonde in die Nase führt. Wenn gerade Pause ist zwischen dem Krassen, dann steppen alle artig wie die Matrosen im Musical oder Holzinger philosophiert über die Kraft des Wassers.
Tales of the Sea.
Aber so flach wie diese in österreichischem Englisch vorgetragenen biederen Kalendersprüche, so langweilig ist der ständig von einer nackten in Anglerstiefeln gefilmte und seitlich auf beide Portale projizierte Bilderramsch. Feministisches Splatter-Theater ist schon der ganze Inhalt. Hätte doch Ophelia ihre Aggressionen gegen die Außenwelt gerichtet und sich genommen, was ihr gehört. Das Recht, ihre Muschi auf einer Bühne spazieren zu führen, sich selbst live und vor Publikum zu verstümmeln und die männlichen Dichter der Weltliteratur anzuklagen, sie hätten ihre Erfolge auf den Schilderungen von Gewalt gegen Frauen gegründet. Kann man so sehen. Man kann auch Wassermassen in Bassins, Pools und Aquarien beschwimmen, um Pina Bauschs Two Cigarettes in the Dark noch eins draufzusetzen und man kann kleine Mädchen zwischen diesen teilweise schockierenden Bildern umherspringen lassen. Muss nicht 3 Stunden gehen, aber man sieht, kann man machen, wird auch bejubelt. Dem Berliner Volksbühnenpublikum gilt es geradezu als Empfehlung, wenn Triggerwarnung am Theater dran steht.
Ophelia's Got Talent an der Volksbühne Berlin, Wiebke Hüster über die erste Premiere von Florentina Holzinger. Viele Museen ordnen und prüfen derzeit ihre Sammlungen. Das wird manchmal zum Politikum, wie beim Humboldt-Forum in Berlin. Aber nicht immer geht es um Raubkunst und Restitution, sondern ganz einfach darum, Zusammenhänge zwischen Werken, Epochen und Künstlern neu zu interpretieren. Es gilt, nicht-westliche Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, lange übersehene Werke hervorzuholen und die Größen der Moderne auf den Prüfstand zu stellen. Das MoMA New York und die Tate London haben es vorgemacht. Sie haben es vorgemacht, wie so eine neue Präsentation der Sammlung aussehen kann. Jetzt präsentiert auch die Pinakothek der Moderne in München ihre Dauerausstellung neu. Passend zum 20-jährigen Jubiläum. Wie das aussieht, weiß Julian Ignatowitsch.
Unkonventionelle Gegenüberstellungen und lebendige Perspektiven will die Pinakothek der Moderne in ihrer Neupräsentation der Sammlung zeigen. Und so hängt plötzlich eine der typisch kubistischen Frauendarstellungen von Pablo Picasso neben dem propagandistisch-völkischen Frauenbild des Nazi-Funktionärs Adolf Ziegler, während an der nächsten Wand der Künstler Henrik Olesen in einer zeitgenössischen Installation die Dekonstruktion von Geschlecht und Identität betreibt. 2 der 6 Kuratoren der Ausstellung, Bernhard Schwenk und Judith Zicki, erklären, was die Werke aus ihrer Sicht verbindet.
Hier geht es eigentlich um Körperbilder, Vorstellungen vom Körper oder auch von Rollen.
Aber gleichzeitig natürlich auch das, was du jetzt gesagt hast, was sozusagen von einer Obrigkeit aufoktroyiert wird.
Der Raum spannt einen Bogen von den 30ern bis ins Jahr 2018, fasst ganz unterschiedliche Epochen, Stile und Ideologien unter einem Thema zusammen. Genau darum geht es dem Kuratorenteam in der gesamten Ausstellung, die sich über 25 Räume erstreckt.
Also ich erinnere mich noch vor 20 Jahren, da etwas zu kombinieren, da das muss man schwer verargumentieren. Also wir sind heute, glaube ich, insgesamt in unserer Diskussion etwas freier geworden, dass wir Dinge auch ausprobieren.
Probiert wird viel, zu ganz unterschiedlichen Überthemen wie Migration, Urbanität, Gewalt, Selbstporträt, Kindheit oder Leerstelle. Max Ernst neben Ethel Adnan, Fotografie neben Malerei, klassische Moderne neben Postmoderne. Es wird gemischt, ganz dem Ausstellungstitel nach, Mix and Match. Oft passt es, manchmal auch nicht. Mal sind die Bezüge offensichtlich, zum Beispiel wenn Gerhard Richters Stuckers neben den kämpfenden Formen von Franz Marc zu sehen sind. Dann begegnen sich sozusagen Erster und Zweiter Weltkrieg. Mal sind die Bezüge eher kryptisch, zum Beispiel wenn die opulente Malerei des Schotten Peter Doig auf eine Lichtinstallation des US-Amerikaners Dan Flavin trifft und das mit dem Schlagwort House of Pictures verbunden wird. Und hin und wieder sind die Nachbarschaften auch einfach trivial. Zum Beispiel, wenn das Motiv der Mädchen unter Bäumen bei August Macke und David Klärbaut parallelisiert wird. Die Ausstellung trägt verschiedene Handschriften, das merkt man beim Rundgang schnell. Und das spiegelt auch die Praxis des Kuratorenkollektivs wider. Nicht einer, sondern 6 Museumsmenschen haben die Sammlung neu geordnet.
Und insofern war das auch ein demokratischer Prozess, weil das Kuratieren, das ist mir dann auch sehr klar geworden, der ich ja schon lange hier am Haus bin, ist schon auch ein lenkender, manipulierender Akt, die natürlich eine Person alleine viel eher durchziehen kann und wo jeder so seine Tricks hat, auch hat, einen schönen Raum zu machen. Ja? Und wenn das dann dargelegt wird oder wenn man das diskutiert, dann muss man schon anders begründen.
Die Sammlung der Pinakothek mit ihrem Schwerpunkt auf der klassischen Moderne ist traditionell ausgerichtet. Auch wenn die Kuratorinnen betonen, dass sie Werke jenseits des eurozentristischen Kanons und unbekanntere Positionen berücksichtigt haben, ist die Mehrheit der Urheber weiß, männlich und fortgeschrittenen Alters oder schon tot. Eine schwarze Künstlerin in ihren 30ern wie Tshabalala Self bleibt die Ausnahme. Ihre Skulptur mit nach oben geöffneter Vulva kann in München als Provokation verstanden werden. So betont Bernhard Schwenk auch die Eigenständigkeit der Schau, die das MoMA oder die Tate Gallery nicht kopieren möchte.
Wir schauen natürlich, was die Kolleginnen und Kollegen im Ausland machen oder auch bei uns in den großen Museen. Ein Vorbild ist das nicht gewesen, sondern wir haben eigentlich dieselben fast Fragestellungen wie alle Museen auf der Welt auch. Also vor allem die westlichen Museen, da stellen sich eigentlich alle dieselben Fragen.
Und so sind es in München mehr neue Kontexte als neue Künstler, die es zu entdecken gilt. Ein neuer Blick auf alte Werke. Ein bisschen Experiment, aber auch nicht zu viel. Eben gerade so viel, wie die Bayerische Staatsgemäldesammlung, aus der sich die Ausstellung speist, zulässt. Das ist erfreulich unaufgeregt und vor allem vermittelnd zwischen Bewahrern und Erneuerern.
Die Pinakothek der Moderne präsentiert ihre Dauerausstellung neu. Julian Ignatovic hat sie sich angesehen. Die Istanbul-Biennale eröffnet provokationsfrei. Diese Schlagzeile konnte man heute überall lesen und es scheint erwähnenswert zu sein, wenn eine internationale Kunstschau skandalfrei durch den ersten Tag kommt. Sogar wenn ein internationales Kuratorenteam am Werk ist und politisch motivierte Kollektive ihre Kunst in der ganzen Stadt verteilen. Allerdings, man hat sich bewusst abgegrenzt von der Documenta. Es sollte, Zitat, keine laute Kulmination geben. Anstelle dessen hatten die Kuratoren für eine, Zitat, unsichtbare Fermentierung plädiert und ihre Biennale gar mit Kompost verglichen. Wie fruchtbar das Ganze ist, weiß Uwe Lüb.
Eine türkische Musikgruppe spielt fernöstliche Musik auf der kleinen Bühne, integriert in einen Lotusblumengarten. Er besteht aus einem weißen, runden Becken von gut 5-6 Meter Durchmesser, ein Ring aus weißen Kieseln umrandet unter Wasserpflanzen. Maria Lukman hat ihn für die Biennale in einem Garten für Heilkräuter im Istanbuler Stadtteil Zeytinburnu gebaut. Sie kommt aus Pakistan und lebt in Sri Lanka. Ihr Kunstwerk soll bleiben, getreu dem Anspruch dieser Biennale, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Zur Freude auch der Künstlerin Lukman.
Wenn du etwas so Aufwendiges machst, dann ist es schön, wenn es hinterher nicht Abfall ist.
Nicht Abfall entstehen lassen, sondern aus Abfällen etwas Neues machen, am besten aus Organischen. Das ist der Leitgedanke der Kuratoren für die Istanbul-Biennale. Sie soll wirken wie ein großer Komposthaufen.
Das klingt natürlich zuerst ein bisschen abenteuerlich,
sagt Kuratorin Ute Meter-Bauer. Die Kunstprofessorin kommt ursprünglich aus Stuttgart, lebt und lehrt aber schon lange in Singapur. Sie erklärt, wie das mit dem Komposthaufen gemeint ist.
So eine Art Grund herzustellen, in dem letztendlich auch Samen gesät werden können, die dann über die Zeit erst sichtbar werden. Wir haben gesagt, in einer Zeit wie dieser mit Klimawandel.
Manchen Künstlerinnen und Künstlern in Istanbul ist das zu harmlos, zu unpolitisch. Sie erwarten mehr Rebellion, Auflehnung gegen Verhältnisse, in denen sie sich eingeengt fühlen, in einem Land, in dem etwa der Kunst- und Kulturförderer Osman Kavala im Gefängnis sitzt, wegen angeblicher Anstiftung zum Umsturz. Biennale-Kuratorin Bauer versteht die Kritik zwar, verteidigt aber ihr Konzept. Für sie ist Kunst ein Medium, das offener sein und weitergehen kann als andere Medien.
Kann eine Biennale auch die Zeitung ersetzen? News by other means? Was kann man sagen, wenn man nichts mehr sagen kann? Können künstlerische Sprachen von Gedichten, Literatur, Filmen, Musik und eben auch bildender Kunst etwas aussagen, was vielleicht die Tageszeitungen schon gar nicht mehr sagen können?
Video- und Soundinstallationen, Fotokunst, Skulpturen bis hin zu Projektkunst und fast schon wissenschaftlicher Aufbereitung etwa von Satellitenaufnahmen der Umweltzerstörung im Niger-Delta. All das zeigt die Istanbul-Biennale. Mitkurator David T. wünscht sich, dass es die Menschen berührt.
Ich hoffe, dass diese Ausgabe der Biennale die Leute beeindruckt und sie darüber nachdenken. Ich hoffe, sie erinnern sich an Gespräche. Es gibt natürlich wie in jeder großen Veranstaltung einige sehr eindrucksvolle Bilder, aber ich hoffe, dass man miteinander redet.
Und das kann dann durchaus politisch sein, finden die Macher. Biennale-Direktorin Biege Oeder teilt diesen Anspruch nicht. Sie stört sich eher daran und versteht nicht die ihrer Ansicht nach gewollte Verknüpfung von Kunst und Politik.
Die Frage lautet doch, muss Kunst politisch sein oder lässt sich bestimmen, wann Kunst politisch ist? Wer entscheidet, was politisch ist und was nicht? Woher kommt diese Erwartung? Woher rührt diese Haltung? Das würde mich wirklich interessieren.
Künstlerin Maria Lukman denkt anders. Sie sieht schon im umweltbewussten Ansatz der Biennale das Subversive. Man müsse nur genauer hinschauen.
Pflanzen können so viel erreichen, ohne großen pharmazeutischen Abdruck. Wenn du das nicht für rebellisch hältst, würde ich sagen, denk nach.
Die Muße nachzudenken findet sich zum Beispiel an ihrem Lotus-Blumengarten.
Die 17. Istanbul-Biennale. Ein Bericht war das von Uwe Lüb. Wer zuerst die Kinderbücher von Astrid Lindgren gelesen hat und später die Krimis von Mai Sjöwall und Per Wallö oder von Henning Mankell, der weiß, wie sich die Vertreibung aus dem Paradies anfühlt. Da rennt man vergnügt durch Bullerbü und wird dann konfrontiert mit einer zerfallenden Gesellschaft und dem Niedergang des schwedischen Wohlfahrtsstaats. Einen weiteren Knacks hat das Schwedenbild jetzt bekommen durch die Parlamentswahl. Die rechten Parteien haben die Mehrheit der Sitze gewonnen, allen voran die ultrarechten Schwedendemokraten. Sie holten über 20% der Stimmen. All das könnte auch Auswirkungen auf die Kultur im Land haben, meint die schwedische Autorin Cecilia Hansson. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und wollte zuerst wissen, welche Reaktionen es denn schon auf das Wahlergebnis gab seitens der Kultur.
Ja, also ich würde sagen, also viele, die mit Kultur arbeiten in Schweden, also Autoren, Journalisten und andere, wir sind ziemlich beunruhigt, weil die Schwedendemokraten ist eine Partei, die eine ausgesprochene Kulturpolitik haben. Mhm. Und die Kulturfrage war keine Frage in diesem Wahlkampf. Es war überhaupt nicht wichtig. Also wir wissen ja noch nicht, welche Regierung es wird, aber wir fürchten ja, dass die Schwedendemokraten einen realen Einfluss bekommen werden oder sogar, dass sie in die Regierung kommen.
Ja, Sie haben gerade das Wahlprogramm der Schwedendemokraten angesprochen und ich höre jetzt bei Ihnen, dass es tatsächlich konkrete Befürchtungen gibt, dass es zu kulturpolitischen Veränderungen kommen könnte. In welche Richtung könnte das denn gehen?
Also konkrete Vorschläge von den Schwedendemokraten sind zum Beispiel, dass man alle Volkshochschulen abschaffen sollte. Und die schwedische Volkshochschulen, das ist so Schulen, wo man, wenn man die Matura nicht geschafft hat, dann kann man sich in eine Volkshochschule ausbilden. Also so ist es eigentlich etwas für das Volk. Das ist keine Elitkultur. Die sind oft auf dem Lande und das ist etwas, was sehr schlimm für die allgemeine Bildung in Schweden würde. Und das ist eigentlich so ein komischer Vorschlag, weil die sind ja ausgesprochen gegen sogenannte Elitekultur.
Ganz genau, das war jetzt auch meine nächste Frage. Das hat mich auch sehr gewundert, dass Sie sich sozusagen gegen die Volkshochschulen aussprechen. Wie sieht es denn dann bei Theatern aus, bei Opernhäusern, sogenannter Elitenkultur, wie Sie es gerade gesagt haben?
Ja, das ist sehr komisch zu verstehen, aber ich glaube, dass es handelt um diese Volkshochschulen, die diese Spitzenausbildungen für zum Beispiel Autoren haben. Die wird politisch aufgefasst sozusagen. Aber das ist alles sehr komisch. Aber ich glaube, dass sie haben etwas falsch verstanden mit diesen Volkshochschulen. Mhm. Und auch diese Spitzenausbildungen, das sind ja keine Hochschulausbildungen. Aber wenn sie was nicht ganz verstehen, dann benennen sie alles als kulturmarxistisch oder sowas. Es wird so, alle die Vertreter der Schwedendemokraten sind ja nicht sehr ausgebildet und alles, was sie nicht verstehen, das ist irgendwie gefährlich, denke ich. Mhm. Und es gibt ja auch natürlich diese Züge, dass man alle diese schwedische, also urschwedische Sachen bewahren sollte, dass man vielleicht in Bibliotheken nur schwedische Literatur haben sollte. Man hat ja auch gesagt, man möchte ein paar Museen, zum Beispiel Weltkulturmuseum, das möchte man nicht mehr haben. Also solche Sachen, also die sollte es nicht geben.
Letzte Frage, gibt es denn in der Kulturszene trotzdem auch Unterstützer des rechten Lagers?
Natürlich gibt es Autoren oder Journalisten, die für die Liberalen stimmen oder was weiß ich, also für jede demokratische Partei. Aber es gibt keine Autoren, die sagen, die sind für die Schwedendemokraten. Also das gibt sicher welche, aber es ist kein Thema auf jeden Fall. Also es gibt keine solche Gruppe, die für die Schwedendemokraten. Man muss auch so eine Linie machen zwischen den Schwedendemokraten und den anderen Parteien, finde ich. Weil die anderen, man kann nicht sagen, dass die Moderaten und die Christdemokraten also diese Züge haben. Aber wenn sie zusammenarbeiten, dann kann es schon schlimm werden. Und wenn die Kulturfrage nicht so wichtig ist für sie und wenn sie die Kulturpolitik auf die Schwedendemokraten überlassen, dann kann es schon gefährlich werden. Und es wird ja nicht so viel Vielfalt.
Die schwedische Dichterin und Autorin Cecilia Hansson über den möglichen Einfluss der Schwedendemokraten auf die Kulturlandschaft. Ein Mythos der schwedischen Märchenwelt ist der Troll. Und nein, es bezieht sich nicht auf die Schwedendemokraten. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Film. Borders heißt er. Eine schwedische Produktion, in Cannes preisgekrönt. 2018 war das. Eine Grenzbeamtin und ein seltsamer Reisender kommen sich da näher. Beide haben ein deformiertes Gesicht und sind auch sonst Außenseiter. Die Grenzbeamtin lebt im Wald und kann wie ein Tier bestimmte Stoffe besonders gut riechen. Und es stellt sich raus, beide sind Trolle. Der Film changiert zwischen Märchen, Horror, Arthouse und behandelt auf ganz ungewöhnliche Weise, neu und ideologiefrei, das große Thema unserer Zeit, sexuelle Identität. Der Theaterregisseur Christopher Rüping hat diesen Stoff in den Zürcher Schiffbau gebracht, aufs Theater. Er lässt alle Nebenstränge des Films weg und konzentriert sich auf die Hauptfiguren. Und das war ein ganz außergewöhnlicher Abend, findet unser Kritiker Christian Gampert.
Es geht in Zürich um ziemlich viele Grenzen, die zwischen Stadt und Land, Zivilisation und Natur, Grenzen zwischen Ländern und natürlich um Geschlechtergrenzen, die manchmal überschritten werden können. Christopher Rüping nimmt Ali Abbasis Film nur als grobe Vorlage und schickt zunächst die Schauspielerin Maya Beckmann nach vorne, die als infantile Märchentante mit dem Publikum herumturtelt und uns erzählt, dass sie in Zürich nie wirklich heimisch wurde. Ausgegrenzt? Jetzt geht sie angeblich nach Hamburg, aber ihre Freundin Tina ist noch da, die beim Zoll arbeitet, weil sie besonders gut schnüffeln kann, eine Art Polizeihund offenbar, ein bisschen wie ein Tier. Dieser ganze erste Teil ist polish-mäßig endlos gestreckt, weil Maya Beckmann eine sehr gute Entertainerin ist, die einem mit ihrer permanenten guten Laune allerdings auch ziemlich auf den Wecker gehen kann. Ständig erzählt sie uns, was sie gespielt hat und gar noch spielen würde und dass ihre Freundin Tina ihr damals geholfen hat, als sie zur Entbindung ins Krankenhaus musste. Die Grenzen zwischen wahrem Leben und der theatralen Fiktion verschwimmen hier schon gehörig. Tina lebt draußen am Wald und sieht aus wie ein Alien aus der Unterschicht. Wiebke Mollenhauer macht aus der Figur, die im Film furchterregend aufgedunsen ist, ein spargeldünnes, trotziges, verschlossenes, kindhaftes Wesen mit Fokuhila-Frisur, angeblich aus Thüringen, bei dem man nicht weiß, ob es Mann oder Frau ist oder beides.
Ja, ich bin adoptiert worden, da war ich 3.
Oh, das wusste ich gar nicht. Kannst du dich daran erinnern?
Nee. Mhm. Also, nee.
Tina weiß selber nicht genau, was sie ist. Alles fühlt sich falsch an. Auf die Sprünge hilft ihr erst ein Reisender, in der Zürcher Aufführung ein androgyner Popstar in Glitzerklamotten. Der Schauspieler Benjamin Lilje tritt auf als David Bowie-Verschnitt und haut uns verhallte Gesangsphrasen zu wummernden Basslinien um die Ohren. Auch er natürlich einer, der nicht dazugehört. Das Showbiz ist das Geschäft bizarrer Kunstfiguren. Er ist ein Elf und bringt Tiere in die Stadt.
Da sind Rehe in eurer Innenstadt. Hallo, da sind 1000 Rehe.
Jetzt!
Maja, da sind 1000 Rehe!
Vor Liljes Auftritt werden in Zürich die Bühnenbretter aus dem Boden gezogen und stehen senkrecht da wie ein Wald. Unter dem leeren Bühnenbürgersteig ist in der grandiosen Einrichtung von Peter Bauer ein torfartiger Waldboden, in dem sich auch einzelne Wassertümpel befinden. Dort kommen sich Tina und der Reisende näher. Aber während das im Film eine sexualisierte Klimax ist, wird in Zürich nur forschend geredet. Tina hat eine Narbe am Steiß. Ist sie operiert? Ihr Schwänzchen sei abgeschnitten, sagt der Reisende. Hat man ihr Leids angetan? Oder ist sie einfach jemand, der sich im falschen Körper befindet? Sie ist irgendwas sexuell Unklares, sie gehört nicht dazu. Und der Reisende sagt ihr, du bist eine von uns, du bist ein Troll. Das Fabelwesen des Trolls aus der nordischen Mythologie zieht die Aufführung völlig ins Surreale, denn Wiebke Mollenhauer bläst das Outsiderhafte nun ins Dämonische auf. Sie wandert durch die Zuschauerreihen das Coming-out als Horror-Performance. Für einen kurzen Moment gibt sie den Zombie, nicht Zugehörigkeit als verzweifelte Geisterbahn-Aggression. Rüping hält das alles trotz mancher Leerstellen atmosphärisch sehr schön in der Schwebe. Das sprachliche Material der Aufführung ist nicht sehr überzeugend, aber das Ganze ist kein Gender-Gerede, das ist eine eigene, geheimnisvolle Welt. Tolle Schauspieler. Am Ende kommt Maja Beckmann, die die Moderatorin spielt, und setzt ihr neugeborenes Kind aus, weil sie ja nach Hamburg muss und Karriere machen. Tina kommt und nimmt das Kind mit in den Wald. In Rüpings Märchen retten oder rauben die Trolle die vernachlässigten Kinder. Und wahrscheinlich sind sie selber welche.
Von der Leinwand auf die Bühne, Border im Schiffbau Zürich, in der Regie von Christopher Rüping. Der amerikanische Filmschauspieler Henry Silver ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Vor allem als Bösewicht machte er sich einen Namen. Henry Silver wirkte in mehr als 130 Filmen und Serien mit. Seine Karriere begann in den 50er Jahren. Mit seinem kantigen Gesicht wurde er aber auch damals schon meist als Schurke besetzt. 1960 drehte er mit den Rat Pack Stars um Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. die Komödie Frankie und seine Spießgesellen sowie den Western Die siegreichen Drei. In dem Mafia-Krimi Johnny Cool spielte Henry Silver dann 1963 sogar die Titelrolle. Einen jungen sizilianischen Banditen, der von einem in Rom lebenden Exilamerikaner gerettet und auf eine Rachemission in die USA geschickt wird. Dort soll er eine ganze Reihe von Mafiosi ermorden, die seinen Retter seinerzeit gestürzt und ins Exil gezwungen haben. Mit einem 24 Stunden andauernden Programm hat das Humboldt-Forum in Berlin heute seine Türen für das Publikum geöffnet. Zum ersten Mal sind damit alle Ausstellungsflächen allgemein zugänglich. Wir haben über die Eröffnung berichtet und auch mit Verantwortlichen über die Kritik gesprochen, die es an der Präsentation gegeben hat und gibt. Angesichts der Kritik sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern bei der Eröffnung:
Wer etwas eröffnet, tut das in der Regel mit einem Stoßseufzer. Es ist vollbracht. Das Haus steht, das Dach ist dicht, alles ist an seinem Platz. In unserem Fall ist das ein wenig anders. Wir können sagen, das Haus steht, das Dach ist dicht, aber die Arbeit im und am Gebäude, sie beginnt jetzt.
Claudia Roth war das bei der Eröffnung der restlichen Ausstellungsräume im Berliner Humboldt-Forum. Nach Vorwürfen rund um seinen Film Sparta wird der österreichische Regisseur Ulrich Seidel nicht zur Weltpremiere beim Filmfestival in San Sebastian reisen. Die Kontroverse um die Drehbedingungen des Films über einen Mann mit pädophilen Neigungen wurden von einem Bericht des Spiegel ausgelöst. Kinderdarsteller in Rumänien seien ohne ausreichende Vorbereitung und Betreuung mit Szenen rund um Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert worden. Seidel hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Am Broadway wird das Musical Das Phantom der Oper im Februar nächsten Jahres abgesetzt, 35 Jahre nach seiner Premiere dort. Fast 20 Millionen Menschen haben die Produktion gesehen. Und hier noch ein Programmhinweis. Die Lange Nacht ist heute dem verstorbenen Kinoerneuerer Jean-Luc Godard gewidmet, ab Mitternacht im Deutschlandfunk.
Vielen Dank, Doris Schäfer-Noske. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann, Scholz bleibt dabei. Es wird keine Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine geben und dafür erntet er Kritik. Das war Kultur heute. Am Mikrofon war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.